NDR 1 Niedersachsen.
Unterwegs mit Prominenten.
Wir haben uns heute verabredet mit Andrei Bjelow, einem Geiger, der deswegen so interessant ist, weil er Hannover als seine Wahlheimat hatte. Das ist schon ein bisschen her. Herr Bjelow, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Sie stammen ja aus der Ukraine, sind in, ich muss auf meinen Zettel gucken, Chmelnitzki geboren. Das ist in der Nähe von Kiew.
Das ist richtig.
Wie kommt man von da, 1997 war das, nach Hannover? Wie ist es dazu gekommen?
Oh, das war ein riesen Glückszufall. Der Sohn von meinem damaligen Lehrer aus Kiew hat ein Konzert absagen müssen als Geiger in Breslau. Und dort konnte ich dann 1994 einspringen, zusammen mit dem Hannoverschen Orchestervereinigung für Beethoven-Violinkonzert. Damals war ich 12. Und von dort aus hat sich eben ein Weg, also viele, viele Wege eröffnet im Leben, also im musikalischen Leben, die mit Hannover dann auch sehr stark verbunden sind, von denen ich bis heute irgendwie nicht glauben kann.
Wir sind hier in der Hochschule für Musik, Theater und Medien, wo Sie studiert haben. Das war, sagen Sie selber, wann war das?
Ich bin nach Deutschland gekommen 1997 und ich habe ganz, ganz lange hier studieren dürfen. Erstmal natürlich künstlerische Ausbildung als Jungstudent zunächst, dann eben einen normalen künstlerischen Gang und dann die Soloklasse anschließend, parallel auch in Paris. Aber bis 2006 war ich quasi offiziell als Student hier immatrikuliert im Hause.
Herr Bjelow, jetzt schreiten wir mal hier die Treppe hoch in der Hochschule für Musik und Theater und wandern zum Raum 202, wo Sie sozusagen einen Überraschungsgast erwartet, nämlich Christoph Wenjin, Ihr damaliger Lehrer. Sie wissen den Weg.
Das ist ja großartig.
Ja. Genau. Erzählen Sie ein bisschen. Sie mussten ja hier irgendwo leben in Hannover, als Sie 1997 hier ankamen. Ja. Wie ist das gelaufen? Da gab es eine Ziehmutter.
Ja, es war wirklich ein ganz, ganz glücklicher Zufall mit dem Orchestervereinigung, wie schon erwähnt.
Die Sie in Breslau kennengelernt haben.
In Breslau haben wir uns damals dann mit einigen Mitgliedern, eben wie Frau Professor Hansen oder Ursula Hansen und Elke Krüger-Hespe,
ja,
näher kennengelernt, die eben auch ein quasi angeboten haben, mich zu unterstützen, falls ein Wunsch käme, nach Hannover zu studieren zu kommen.
Ja, dann kamen Sie hier irgendwann an und wussten erstmal noch nicht, wo Sie schlafen sollten oder wie.
Ja, das war alles ganz, ganz ungewiss und damals natürlich konnte ein bisschen Englisch, gar nicht wirklich Deutsch.
Ja.
Und,
aber die Orchestervereinigung war es, die Sie darauf gebracht hat, nach Hannover zu gehen.
Ganz genau. Oh, was für eine Überraschung.
Hallo.
Herr Wenjin.
Erstmal die Umarmung. Jawohl.
Okay. Ich bin überglücklich, dass dieser Zufall damals eben wirklich auf Herrn Wenjin zugesteuert hat von vielen Seiten. Und das war vom ersten Moment ein bis heute andauerndes musikalisches, unmenschliches Erlebnis.
Wie war denn die Note so?
Ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube, ich habe bestanden.
Ich kann mich erinnern. Die Note war exzellent.
Ja.
Man nennt das, glaube ich, auf Deutsch die Höchstnote.
Sie sind ja selber Violinist. Welche Chancen auf dem deutschen oder internationalen Markt hat man denn als solcher, Herr Wenjin?
Wissen Sie, das ist einerseits, man redet Markt. Andererseits, was versteht man unter Markt, muss man sich fragen. Ist der Markt die Solisten? Garde, die ist ganz klein und eigentlich heutzutage so gut wie unmöglich davon zu leben und auch darauf zu steuern, exklusiv nur auf Solistentum zu steuern, wäre sogar ein Fehler in meinen Augen, weil die größten Solisten heutzutage machen einen Spagat zwischen Solisten sein, Kammermusik zu spielen und zu unterrichten. Wenn Sie so den Markt sehen, dann natürlich die Chancen bestehen da.
Oder muss man das, was der Nigel Kennedy zum Beispiel vorexerziert, auch mal abgehen von Klassik und bereit sein zu anderen Genres? Ist das nötig?
Das hängt davon ab, von eigener Begabung. Mhm. Ich sehe nichts Verwerfliches dabei, ehrlich gesagt. Und ich meine, Sie haben Nigel Kennedy zitiert, er ist gar nicht so weit vom Klassik gegangen.
Oder nehmen wir David Garrett.
David Garrett geht schon einen Schritt weiter Oder es gab so jemand wie, heute nicht mehr, glaube ich, sie ist nicht mehr sehr präsent, so jemand wie Vanessa May. Oder sie haben andererseits Leute wie unser Walzer, kenne ich.
Mhm. Ja, André Rieu.
André Rieu.
Ja, wie ist es bei Ihnen, Herr Bjelloff? Sie spielen auch Piazzolla, Tango?
Sehr gerne, seit kurzer Zeit mehr intensiv. Mhm. Aber jetzt auch gerade letztes Jahr konnte ich in Südafrika eine eigene Bearbeitung zur Aufführung bringen vom Guldas Cello-Konzert. Und in dieser Richtung auch die Kooperation, Zusammenarbeit von damals Szymanowski-Quartett, wo ich 7 Jahre lang gespielt habe, mit Pure Desmond, einer Jazzgruppe, die auch zum Teil hier in Deutschland zu Hause ist, Hamburg, Hannover.
Jetzt. Ist das Neigung bei Ihnen oder ist das auch ein Eingehen auf den Markt, um Chancen zu vergrößern?
Oh, das war in erster Linie auch ein Zufall aus Interesse, aus persönlicher Interesse. Was daraus hat sich dann entwickelt tatsächlich, das wurde zum einen Teil des Lebens.
Mhm. Okay, Herr Bjelloff, wir haben jetzt schon eine Menge über Sie gehört und auch schon erfahren, dass Sie in Hannover durch einen großen Zufall, glaube ich, gekommen sind. Ja. So kann man das sagen. Bevor wir da nochmal ansetzen, wollen wir ein bisschen Musik hören.
Sehr gerne.
Was soll es sein?
Wir würden dann hören aus der neuen CD.
Aus Ihrer CD?
Ja, aus der neuen CD, was gerade bei Berlin Classics erschienen ist, und zwar Horntrios. Das sind unterschiedliche Werke drauf von Franzosen, von den deutschen Komponisten, aber vor allem wir hören Brahms Horntrio, einen Satz daraus.
Gut, gerne, das machen wir. Unterwegs mit Prominenten. Wir sind heute in Hannover in der Hochschule für Musik und Theater. Und unser Gast, mit dem wir uns verabredet haben, ist Andrei Bjelov, der gerade schon so lacht, weil hier im Hintergrund zwei Studentinnen der Hochschule sich ein bisschen einüben in, oder ein bisschen einspielen in ihr Geigenspiel. Ja, neben mir steht noch ein Gast, das ist Peter Greulich. Herr Greulich, Sie können sich, glaube ich, noch gut erinnern daran, wie der junge Andrei Bjelov mit 12 zum ersten Mal zusammen mit der Hannoverschen Orchestervereinigung aufgetreten ist. Und da waren Sie dabei. Welchen Eindruck hat er denn bei Ihnen hinterlassen?
Es war umwerfend, weil wenn ein 12-jähriger Junge plötzlich mit uns anfängt zu proben und in einer solchen Lockerheit und solch einer Fröhlichkeit das spielt, das ist manchmal vielleicht beeindruckender, als wenn mit einem alten Profi gespielt wird, weil der alte Profi natürlich Ansprüche an sich und an das Orchester hat, was bei André nicht der Fall war. Ja, er war froh, dass er dort spielen konnte und er hat aufgespielt, dass wir alle begeistert waren.
War das ein Risiko? Meine, Sie hatten ja eigentlich einen anderen Solisten vorgesehen. Ne?
Wir wussten doch gar nicht, wer da kommt. Wir haben uns so gefreut, über, dass da plötzlich ein Junge da steht. Und das, was ich am besonders toll fand, wir haben das Konzert gegeben. Es hat sehr gut geklappt, es war alles wunderbar. Und einen Abend oder zwei Abende später waren wir in einem Lokal und haben nun miteinander ein bisschen gefeiert. Und da sprach dieser 12-Jährige plötzlich Deutsch. Ja? Da hat das ganze Orchester gestaunt. Nicht, hat er sich das eingeübt in deutscher Sprache und hielt einen kleinen Dankesvortrag, werde ich nie vergessen.
Hat er eigentlich Lampenfieber damals bei dem Auftritt?
Ich wäre wahrscheinlich unter den Tisch gefallen und hätte nur unter den Tisch gespielt. Er hat gespielt wie ein kleiner Gott.
Ja. Erzählen Sie noch ein bisschen was zur Orchestervereinigung. Ja, wie viel Musiker sind Sie?
Also die Orchestervereinigung, die HOV, ist etwa, also nach dem Opernhausorchester, das älteste Orchester in Hannover. Mhm. Und wir sind etwa so 70 bis 80 Musiker. Manchmal, also zu den Konzerten, werden wir dann verstärkt. Mit Harfe haben wir nicht, aber sonst haben wir Bläser und Geiger. Also alles treffen wir uns einmal in der Woche. Mittwochabend haben wir einen sehr guten Dirigenten, jungen Dirigenten, auch hier Student.
Der Martin Lill, ne?
Martin Lill. Und proben, haben ein sehr schönes Konzert, gerade vor 10 Tagen gemacht mit Filmmusik. Hat super geklappt und wir hatten das Glück, dass wir erstmals in der Orchestergeschichte den großen Sender da des Funkhauses voll ausverkauft hatten.
Sie sind lauter Laien?
Im Orchester, würde ich sagen, haben einige Musik studiert. Aber ich glaube nicht, dass jemand, also ist niemand dabei, der Profi ist in einem Orchester, sondern das sind alles Studierte, weitgehend Studierte, die dann nachher aber beruflich sich anders entwickelt haben. Mhm.
Vielen Dank, Peter Greulich. Herr Bjelov, Sie haben ja wieder mit der Orchestervereinigung gespielt. Sie sind sich also nicht zu schade, mit einem Laienorchester noch mal aufzutreten.
Nein, um Gottes Willen. Mit Hannoverschen Orchestervereinigung über die Jahre immer wieder. Natürlich nicht so oft, auch weil man darf diese Möglichkeit auch nicht ausnutzen. Aber jetzt gerade in diesem Jahr haben wir wieder tatsächlich nach so vielen Jahren den Beethoven-Violinkonzert in Bamberg gespielt. Und es war auch wirklich ein ganz tiefgründiges Gefühl, wieder so viele Gesichter von damals, von 94, immer noch im Orchester zu sehen, auch wie Peter und wie Frau Hansen.
Ihre Pflegemutter.
Die, ja, genau, die eben seit damals im Prinzip mein Lebenswerdegang auch privat, auch musikalisch begleitet haben über diese Zeit.
So, wir gehen mal rein in den Hörsaal.
Ja.
Jelow, ja?
Ja, da spielen gerade fantastische.
Was spielen die? Wissen Sie das aus dem Kopf?
Christina Goyce und Julia Wann.
Ja, und was
sind
spielen die?
Das sind die Star-Geigerinnen gerade von Professor Wengens Klasse. Und das war ihr gutes Mann-Duo, oder?
Genau. Wir gehen mal zu Ihnen, ne? Treppe runter. schon wieder. Und Sie sind hier an der Hochschule und ich nehme an, dass Sie auch auf das Konzertexamen, so wie Herr Bjelow, zusteuern?
Also ich bin in der Solo-Klasse
und ich bin jetzt im Masterstudium.
Ist denn Herr Bjelow, Andrei Bjelow, so ein bisschen Vorbild für Sie?
Ich schätze sehr seine Aufnahmen, sowohl als Solist als auch als Kammermusiker. Also ich habe viel davon gehört und ich schätze es sehr.
Wie viele Stunden üben Sie am Tag? Die berühmte Frage.
Ich würde sagen, dass was über 5 Stunden ist, macht keinen Sinn. Also das ist meine Meinung zu dem Üben am Tag.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Bjelow?
Ja,
muss man noch üben, wenn man so weit ist wie Sie?
Leider, ja. Muss man. Ich glaube, das war Menuhin, der hat gesagt, wenn ich einen Tag nicht übe, dann höre ich das. Wenn ich 2 Tage nicht übe, dann hört es meine Frau. Und wenn ich 3 Tage nicht übe, dann hört es mein Publikum.
Und wer ist zuletzt auf Sie zugekommen? Publikum oder Ihre Frau? Ich glaube, Sie haben Familie, ne?
Ja. Alle gleichzeitig. Nein, das ist wirklich manchmal, je nachdem natürlich, gibt es Tage, wo man ein Programm für heute einstudiert und dann für morgen ein anderes und für in 3 Tagen noch ein drittes.
Gibt es ein Repertoire, wo Sie praktisch nur zugreifen müssen, Schublade auf und dann steht das?
Ja, Tschaikowski-Willen-Konzert kann ich nachts um 3 spielen.
Könnten Sie ihm die Geige leihen?
Tschaikowski-Willen-Konzert spielt.
Vielen Dank. Andrei Bjelow mit dem Beginn des zweiten Satzes des Violinkonzerts von Tschaikowski. Haben Sie manchmal noch Lampenfieber?
Ja, jetzt gerade, ein bisschen. Nein, im Ernst, Lampenfieber. Die berühmte Geigenprofessorin Dorothy DeLay hat gesagt, Lampenfieber ist eine mangelnde Vorbereitung. Daher kann ich nur immer wieder bestätigen, auch in unserer Klasse von Herrn Professor Wengen habe ich das immer wieder gelernt. Und immer wieder wiederholt bekommen. Und heute sage ich das auch meinen Schülern, dass dieses Lampenfieber-Mythos existiert eigentlich nicht wirklich. Es gibt zwar ein ungewohntes Gefühl, wenn jemand nicht kennt, wie ist das vor dem Publikum zu spielen. Und wenn jemand das macht nicht regelmäßig, dann kommt eben dieses ungewohnte Gefühl. Aber
braucht man das nicht, um ein bisschen die Konzentration zu erhöhen? Adrenalinspiegel steigt?
Ja. Natürlich, Adrenalin ist fantastisch, aber man muss sehr gut als Geiger oder ich denke als jeder instrumentaler Künstler, muss man wissen, wie man mit dem Adrenalin umgeht.
Man darf nicht zittrig werden.
Genau, man darf nicht zittrig werden. Man muss wissen, was der Körper braucht, ob man jetzt Kaffee direkt davor trinken kann oder Tee. Also gibt es große Künstler, die einen ganz genauen Ablauf bekommen, von Sachen, die sagen der Agentur, dem Veranstalter, welche Getränke da im Vorzimmer stehen sollen oder was in
Wodka.
Ja, manche haben das tatsächlich auch gebraut, aber nicht zu viele zum Glück.
Was macht man denn, Herr Bjelow, 5 Minuten, 3 Minuten vor dem Auftritt? Was läuft da bei Ihnen ab im Kopf?
Oh, ganz unterschiedlich. Je nachdem, ob wenn man das Stück kennt, dann natürlich befasst man sich mit dem vielleicht das noch besser zu kennen, indem man entweder Distanz dazu nimmt und mit Frische daran geht. Wenn man natürlich ein Stück gerade frisch erlernt hat, dann ist man meistens sehr stark damit befasst, das auf die letzte Minute möglichst zu verbessern.
Können Sie so ein Violinkonzert, nehmen wir mal als Beispiel, von Tschaikowski, so im Kopf durchspielen, ohne
ja,
die Geige?
Ja, natürlich. Das ist eine der ganz wichtigen Sachen, die man natürlich nicht zu jung, aber dann später im Laufe der Jahre lernt, weil natürlich die Voraussetzung muss sein, dass die Hände eben das abspielen können. Aber man braucht frischen Geist immer wieder für die Werke, die man gerade oft gespielt hat.
Ich kann mir das schwer vorstellen, ein ganzes Violinkonzert auswendig zu spielen. Ich selber brauche die Noten als Hobbygeiger, klebe auch sehr an den Noten, das weiß ich. Wie lernt man sowas auswendig?
Für mich ist das wirklich ein Prozess, was länger dauert inzwischen. Ich weiß, dass vor 25 ging es viel, viel schneller und auch hatte man wirklich Zeit, ein Stück ausführlicher zu lernen. Heute, wenn man so viel, mehrere Programme eben gleichzeitig vorbereiten muss, spiele ich sehr häufig mit Noten, aber das machen auch ganz viele Kolleginnen inzwischen. Mhm. Also ich bräuchte wahrscheinlich 3 bis 4 Wochen für ein neues Werk.
Also ein Werk besteht ja oft aus 3 oder 4 Sätzen. Und insgesamt zeitlich gesehen kann das durchaus 30 Minuten, 40 Minuten dauern. So, das ist ja nicht ganz wenig. Ich stelle mir so vor, dass man sich so ein Werk einteilt in Passagen, die so eine Art Frage und Antwort bilden oder motivisch zusammengehören. Ist es so, dass man so ein großes Werk in einzelnen Brocken, sage ich jetzt mal, unfachmännisch lernt?
Ja, im Idealfall, man benutzt dann wirklich alle Memories, was wir haben. Das sind natürlich Gehörmemory, das sind die visuelle und sicherlich ganz wichtig die manuelle Memory. Das heißt, die Hände nach einem bestimmten Wiederholungsprozess, wenn man jetzt eine Stelle 20 Mal gespielt hat, dann wissen die Hände zum Teil auch, was in Kombination mit Ohren natürlich die Melodie. Und im Idealfall, wie gesagt, man erarbeitet diese unterschiedlichen Teile des unseren Gehirns separat und in Kombination.
Also man muss so ein Werk auch intellektuell und auch emotional nachempfinden können, um zu wissen, wie soll ich sagen, aus welchen Bausteinen ein Violinkonzert zusammengesetzt ist.
Sicherlich, wenn es ein melodisches Werk ist, ist es ganz einfach. Wenn es aber um Schönberg geht oder Alban Berg, dann braucht man sicherlich noch mal andere Tools. Also man braucht noch tiefgründige und dann wird es persönlich.
Haben Sie da eine gewisse Scheu vor solchen Werken?
Nein, Scheu nicht, aber ich habe einen gewissen Respekt und diese Werke finde, also mir liegt sicherlich mehr das Melodische, alles was mit Melodie und möglichst vielseitigem Rhythmus zu tun hat, aber irgendwo, wo harmonische Struktur, melodische und rhythmische Elemente greifbar sind.
Aber nehmen wir mal Mozart. Viel Melodie, viel auch, was gut eingeht, aber immer wieder Klippen,
ja.
Schwierigkeiten. Natürlich. Haben Sie da Angst davor, wenn Sie sehen in den Noten oder wenn Sie auswendig spielen und dann wissen, ich komme gleich so an so eine Klippe, entsteht da nochmal so eine Erstarrung bei Ihnen?
Nein, das ist, also Mozart ist für mich einer der faszinierendsten Komponisten und dort lerne ich immer wieder die Schönheit und die Perfektion von einer Architektur, von einem klassischen Werk.
Aber wie kommt man über solche Klippen hinweg beim Üben oder auch beim Vortrag vor Publikum? Sie wissen, jetzt kommt eine Stelle, da muss ich von der 3. Lage in die 8. Lage, Sie haben es ja eben schon, glaube ich, so ein bisschen vorgeführt beim 2. Satz von Tschaikowski, dieses Finden des Tones in einer sehr viel höheren Lage oder der Wechsel vom Spiccato in Detaché, also sehr weich gebundenen Legato-Noten. Wie macht man das? Wird man da nicht innerlich doch manchmal ein bisschen verkrampft?
Kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
Aber Mut und Selbstbewusstsein gehören schon dazu.
Ja, Mut und Selbstbewusstsein, das habe ich wirklich in dieser Klasse, an dieser Hochschule mit Herrn Wengren ganz viel gelernt.
Vielen Dank erstmal. Die beiden Studentinnen hier an der Hochschule sind so freundlich und spielen noch ein Stück. Woraus ist das jetzt noch?
Also, I gutes Mann and Jew, das ist Wedding Thing, ein Duett for 2 Violins. Er ist ein Geiger, also ein Stargeiger, der macht immer Spaß auf der Bühne. I gutes Mann and Jew, also, er ist wirklich sehr, sehr lustig.
Gut, wir warten drauf. Wir sind gespannt.
Thank you.
Chyba i Gudelsman tak za bardzo nie gra. Chyba i Gudelsman tak za bardzo nie gra.
Wow, vielen Dank. Ich glaube, es hat Ihnen richtig Spaß gemacht, oder?
Auf jeden Fall. Wie kann das diese Musik nicht Spaß machen?
Ja. Und Ihnen auch, ne?
Ja, natürlich.
Ja. Okay, ich bedanke mich nochmal bei
Julia und Christina.
Wir gehen mal weiter. Ja. Wir setzen unseren Spaziergang fort, verlassen diesen Raum, bedanken uns noch bei den beiden Studentinnen, Musikerinnen und bei Herrn Benjin.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank nochmal. Ne? Ja. Tschüss. So, Herr Bjelloff. Wir verlassen jetzt auch die Hochschule. Wir haben ja heute durch die vielen Flüchtlinge, die hier nach Deutschland kommen, immer wieder das Thema Integration. Wie funktioniert das? Als das 97 für Sie anstand, stelle ich mir es auch nicht gerade leicht vor. Da kommt jemand aus der Ukraine, ist noch sehr jung. Sie waren da 15.
Ja.
Und mussten all diese Sprachen lernen, mussten hier eine ganz neue Kultur kennenlernen, ein neues Universum, eine Stadt kennenlernen. Wie ist das gelaufen? Da hat Ihnen Frau Hansen sicher geholfen. Was hat Ihnen da geholfen, hier sich wohlzufühlen, hier eine Heimat, eine neue Heimat zu sehen?
Ja, es war ein Glücksfall mit der Waldorfschule, weil eben die Waldorf-Ideologie unglaublich tolerant ist natürlich.
Die Mitschüler haben es Ihnen nicht schwer gemacht?
Die Mitschüler haben mich ziemlich gut aufgenommen. Ich weiß noch, natürlich ab und zu wurde ein oder anderer Spruch so ein bisschen lässig gelassen. Ja, der Russe ist wieder da, aber es war sehr, sehr freundlich und die haben wirklich ganz toll geschätzt, dass ich etwas konnte, Geige spielen, schon eben Paganini-Kapricen oder eben eine Isai-Sonate, was damals keiner von den Mitschülern der Klasse in dem Alter konnte.
Und haben Sie so gute Erfahrungen dann auch an der Goethe-Gymnasium gemacht hier in Hannover, wo Sie dann nachher waren?
Ja, die Schule wurde dann ausgesucht, weil ich konnte dann Russisch als einer der Fremdsprachen haben.
Und niemand hat da gesagt, dieser Andrei da mit der Geige, Geige war ja, ist ja nun bei jungen Leuten nicht immer so angesagt, Schlagzeug wäre vielleicht was gewesen.
Nee, die haben das schon viele verstanden.
Kein Handicap.
Nein, überhaupt nicht. Die fanden das ein bisschen seltsam vielleicht, die Mitschüler, dass man so viel Zeit damit verbringt. Aber das war mir damals absolut egal. Es ging um die Integration und ich habe dann natürlich mich durch die Nibelungenlied und Professor Unrat, ja, schon musste ich durch.
Ja, deutsche mal, Literatur.
Ne? Ja, ja.
Haben Sie da auch mal Fußball gespielt oder Sport oder eine Party?
Ja, irgendwie damals... Das Party habe ich viel später entdeckt.
Aber die Geige, das war praktisch ihr Ein und Alles.
Das war schon das Allerwichtigste und alles drumherum war dann quasi an zweiter, dritter Stelle. Mhm. Und das hat auch, ich kann mich nicht erinnern, dass mir da etwas gefehlt hat sozial.
Sie sind dann ja sehr bald doch abgegangen von der Schule. Sie haben keinen Schulabschluss?
In Deutschland nicht. Aus der Ukraine hatte ich dann eine quasi russische Abitur, aber die wird hier als Realschulabschluss anerkannt.
Herr Bjelloff, wir wandern durch Zooviertel, erstmal zum Auto, um dann nach Laa zu fahren, zu Ihrer damaligen Zieh- oder Pflegemutter Ursula Hansen. Jetzt noch mal als letztes vielleicht nach der Schule. Da waren Sie ja wie alt, als Sie von der Goethe-Schule abgingen?
Da war ich um die 17.
Genau.
Ja.
Da waren Sie ja noch weiterhin in Hannover.
Ja.
Muss ich mir das so vorstellen, Andrei Bjelloff hat sich danach praktisch ganz in seine Übezelle eingeschlossen und sich nur noch der Geige gewidmet? Oder wie ist das weitergegangen?
Es standen an ganz klare Ziele. Und zwar, das war erstmal ein Wettbewerb, ein ARD-Wettbewerb in München stand an.
Okay. Ja.
Was 99. Damals war ich 17 Jahre alt und ich hatte eben mich unglaublich darauf vorbereitet und alles quasi auf diese Karte dann gesetzt.
5 Stunden am Tag geübt oder noch?
Ja, ja, schon manchmal auch 6 oder 7. Das war je nachdem, wie man Kraft gehabt hat. Also jedes Jahr kamen dann 4, 5 Jahre nacheinander Wettbewerbserfolge.
Wie viele Pokale haben Sie denn schon stehen zu Hause? In Anführungsstrichen.
Muss ich nachzählen.
Aber einer ist ja vom Josef Joachim-Wettbewerb.
Ja, ja,
das da haben Sie 2000. Den zweiten Platz gemacht.
Genau.
Was haben Sie da gespielt?
Da war Tschaikowski Violinkonzert in der Finale.
Wollen wir jetzt daraus einen Satz hören?
Ja, sehr gerne.
Okay, warum gehört das gerade zu Ihrem Repertoire? Das soll doch besonders schwer zu spielen sein.
Ja, Tschaikowski wurde sogar vom Auer, dem das gewidmet, ursprünglich gewidmet wurde, als unspielbar bezeichnet. Aber heute inzwischen haben wir auch andere Werke, die wirklich unspielbar sind. Also ein Schönberg-Violinkonzert, dagegen ist Tschaikowski wirklich wie eine schöne Melodie.
Wir hören Tschaikowski. Welcher Satz soll es sein?
Gerne Finale.
Okay, alles klar.
Thank you.
Wir sind jetzt angekommen im Haus von Ursula Hansen, genauer gesagt Professor Ursula Hansen. Und wir haben ja schon gehört von Ihnen, Herr Bjelloff, dass Frau Hansen Ihre Pflegemutter war hier in Hannover.
Wir haben uns eher über das Begriff freundliche, mütterliche Freundin dann geeignet, Frau Hansen.
Aber Sie hatte, Frau Hansen, Sie hatten die Vormundschaft, oder?
Nein, hatte ich nicht, nein, nein, nein. Mhm. André wohnte nur bei mir.
Also bis ich 18 war, ich glaube, so ein Abstand von vielleicht 1,5 Jahren oder zwei Jahren, da hat die liebe Uschi die Vormundschaft übernommen. Aber dann, sobald ich 18 wurde, natürlich nicht mehr.
Die liebe Uschi.
Das war
Franz, erzählen Sie mal, wie kam es denn dazu? Ich meine, das ist ja immer ein Risiko. Sie kannten ja André gar nicht genau.
Ja.
Er lacht. Ist da was? Waren da noch mal Zweifel?
Damals noch nicht. Damals noch nicht. Deswegen ist Frau Hansen darauf eingegangen.
Nein, aber wir kannten ihn wenig, aber ein bisschen schon. Und er war für uns sehr vertrauenserweckend. Und er war einfach ein unheimlich netter, lustiger Junge, den man gerne um sich hat.
Und Sie selbst haben auch ein leibliches Kind?
Ja.
Und war das schon aus dem Haus? Oder?
Das war schon aus dem Haus. Das war auch schon ein größerer Junge. Der war schon über 20.
Also, wenn man so will, war André ein Nachkömmling?
Ein Nachkömmling?
Ist das so hochgegriffen?
Wie ist der Altersunterschied? Ungefähr 10 Jahre, ne?
Ja. Bisschen weniger, also 7, ja. Ja.
Mhm. Ja. Damals hatte ich einen Lehrstuhl an der Universität und ein Institut an der Universität.
Für Wirtschaftswissenschaften.
Für Wirtschaftswissenschaften. Ja. Außerdem hatte ich ja auch noch unsere familieneigene Firma und da habe ich auch
Gundler
etwas größere Rolle gespielt, ja.
Wollten Sie denn damals 1997 einfach mal wieder einen jungen Menschen um sich haben oder was war Ihr Motiv?
Nein, das war nicht das Motiv, sondern das war das Motiv, dass André hier nach Deutschland kam, um hier zu studieren. Und dann habe ich sogar zuerst gedacht, ich bin zu alt für ihn und muss ihm jemanden suchen, wo er wohnen könnte. Und dann wollte er aber gerne zu mir kommen und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann versuchen wir es mal zusammen. Aber das Motiv war eigentlich, ihm zu helfen hier in Deutschland.
Als André Bjelloff, nehme ich mal an, als Mensch sowieso, aber auch als Geiger, das hat Sie doch sicher auch interessiert.
Das hat uns fasziniert, ja. Was mich am meisten fasziniert hat, ist in Breslau, dass er einerseits mit großem Ernst sehr erwachsen musizierte und in den Pausen dann wirklich ein richtiger Lausbub war.
Ein fröhlicher Mensch. Ja. Ich glaube, ist er heute immer noch so ein bisschen. Ne? Er lacht immer noch im Hintergrund. Genau.
Ja, es sind viele Erinnerungen natürlich von damals. Es sind unvergessliche Momente, die dann plötzlich so einen ganzen Lebensweg mitentscheiden können von so einer Reise.
Wir sollten, glaube ich, auch erwähnen, Frau Hansen, dass Sie sich der Kunst- und Kulturförderung verschrieben haben.
Ja,
das war Bjelloff jetzt auch so ein Teil dieses Grundgedankens?
Auf jeden Fall. Er wurde zum Beispiel von der Gundlach-Stiftung gefördert. Er hat zum Beispiel von der Gundlach-Stiftung eine Geige bekommen, auf der er jetzt noch spielt.
Mhm. Mhm. Herr Bjelloff, wie alt ist die? Ist das so was ganz Berühmtes, die Geige?
Die Geige ist ziemlich alt, von 1750. Das ist eine Guadagnini.
Okay. Wie viel ist die wert?
Ach, das fragt man nicht.
Haben Sie sie gut versichert?
Ja, ich weiß sogar nicht, weil die Preise jedes Mal unterschiedlich, je nachdem. Aber ich glaube, die sind noch gestiegen für diese Instrumente. Das ist in einigen Bereichen, ja, vielleicht kann man schwer sagen. Ist gut für Sie.
Sie spielen Flöte.
Ich spiele Querflöte, ja.
Haben Sie jemals bereut, so einen fröhlichen und lausbubenhaften Menschen wie André aufzunehmen?
Nein, es war mir eine große Freude und manchmal ein bisschen anstrengend, weil André erst abends anfing zu üben und dann um 10 Uhr wollte man nicht ein kleines Weinchen trinken, als er schon ein bisschen älter war. Und dann, als wir das gemacht hatten, wollen wir nicht noch ein bisschen zusammen spielen. Ich lernte damals auch Saxophon und André konnte in Anfängen Klavier.
In Anfängen.
Dann haben wir beide dann da unsere Musiksessions auch gemacht. Manchmal haben wir auch ernsthaft zusammen gespielt, ne?
Ja. Es war ja so ein bisschen ein Mutter-Sohn-Verhältnis, kann man das sagen?
Ja.
Aber Mutter-Sohn-Verhältnis kennt ja auch Probleme.
Und aber ja, die sind eben nicht deswegen. Also antimütterliche Freundin ist eigentlich der bessere Ausdruck, finde ich. Weil wir auch wirklich sehr viele ernste Gespräche hatten. Und mit so einem zugelaufenen 14-Jährigen hat man ja nicht so die Kindheitsprobleme gehabt. Ne? Pubertät schon ein bisschen. Ne? In Pubertät hattest du wohl noch ein bisschen.
Ja, fast vorbei.
Was war fast vorbei, ja.
Hat Frau Hansen Ihnen denn Mädchenbesuch verboten?
Oh.
Welchen für einen Besuch?
Mädchenbesuch.
Ah, Mädchen.
Keineswegs. Nein.
Na ja.
Das war nachher ganz schön heftig.
Also eifersüchtig war sie schon ab und zu am Anfang. Aber dann hat sich das irgendwie... sie wusste, dass ich viel Zeit mit Musik verbringe. Insofern, ich glaube, da hat sich nicht so viele Gedanken gemacht.
Sie waren eifersüchtig, stimmt das?
Oh. Na klar, aber natürlich.
Bisschen.
Das muss man zugeben, ab und zu, ja.
Herr Bielow, Sie sind ja jetzt verheiratet. Wir haben gerade hier Ihre Frau die Treppe runterkommen sehen mit Ihrem kleinen Sohn. Suchen Sie Ihre Lebenspartnerschaften aus danach, ob die jeweilige Frau, jetzt natürlich Ihre Frau, auch musiziert?
Das ist jetzt Zufall. Hätte ich nicht gedacht, dass es so kommt. Also es gibt viele Zufälle im Leben. Meine Frau tatsächlich spielt Kontrabass. Hm. Das ist kein Zufall, weil für mich war irgendwann klar, dass mit einem Partner, der auch Geige macht, könnte es bei der Partnerin wäre schwierig wahrscheinlich, weil die Konkurrenz kann sehr schnell steigen, es sei denn, man hat natürlich ganz viel Interesse woanders. Ja. Dann wäre die Sache komplett anders. Aber es ist ja in Musikern tatsächlich in meinem Kreis sehr viele Geiger haben, auch sie sind sehr ehrgeizig. Und Geigerinnen ist noch mal was ganz anderes.
Ist Ihre Frau dann auch Berufsmusikerin?
Ja.
Ja.
Und also sie ist noch im Studium. Sie ist noch im Studium, aber sie ist auf jeden Fall den Weg, sie möchte es als Beruf ausüben.
Das heißt, das ist ja ganz wichtig, dass sie dann dran bleibt, trotz des Kindes. Wie geht das zwischen Ihnen? Ja. Nehmen Sie dann auch mal das Kind, Ihren Sohn?
Ja, wir sind gerade am Anfang. Also der Kleine ist erst ein halbes Jahr und wir werden das schon so regeln, dass man auf jeden Fall auch das Baby dann Musikausbildung bekommt, aber auf jeden Fall auch nicht unbedingt professionell.
Aber bedroht so ein Kind nicht doch die Karriere? Das ist doch eine Frage, immer dranbleiben. Ja, ich stelle mir das so vor. Es ist doch ganz wichtig, dass Sie Ihre Kontakte pflegen, dass Sie immer wieder vorweisen können, wie viele Auftritte Sie im Jahr haben.
Ja.
Und das geht doch mit so einem kleinen Kind nur begrenzt. Ne?
Ja, es ist tatsächlich so, dass als vor 2 Jahren die Möglichkeit sich angeboten hat, eine Professur in Graz zu starten. Und dann jetzt im letzten Jahr hat sich das nochmal weiterentwickelt in Düsseldorf. Mhm. Mit einer Anstellung an einer Hochschule ist man, das, was auch Herr Wengren vorher erzählt hat, man hat als Musiker eben diese Traum von Solokarriere, die wir früher mal gehabt haben oder was viele ganz junge Leute heute noch haben. Das ist inzwischen nicht mehr nur auf solistischer Schiene, sondern auf ganz unterschiedlichen, also eine komplexe Mischung aus unterschiedlichen Sachen.
Man muss auf vielen Beinen stehen.
Man muss auf 6 oder möglichst 20 Beinen stehen, wenn man Erfolg haben möchte, heute in der klassischen Musik oder auch überhaupt in Musik.
Sie geben Unterricht?
Ja.
Sie haben die beiden Professuren,
Sie
treten als Solokünstler auf, Sie treten mit kammermusikalischen Ensembles auf, zum Beispiel in Hamburg.
Genau.
Und dennoch Vater, und das soll gut gehen.
Das ist ja meine Frage.
Das ist die Frage. Genau. Also ich will mal sagen, er ist wenig zu Hause und seine Frau muss schon die Hauptlast tragen im Augenblick.
Aha. Im Moment, für diese
Im
Periode.
Moment, ja.
Das
geht einfach nicht an. Das ist ein Riesenkonflikt. Vor allen Dingen auch die Anwesenheit ist so ein Problem. Ne? Das ist ja ausgesprochen familienfeindlich, immer diese Konzertreiserei. Ne? Man ist einfach zu wenig zu Hause.
Frau Hansen und Herr Bielow, bevor wir Schluss machen, die Sendezeit geht langsam zu Ende, wollen wir noch einmal Ihr Zimmer sehen, Ihr früheres.
Ja.
So, und jetzt geht die Tür auf zu Ihrem früheren Zimmer, wo aber jetzt schon ein neuer Student wohnt, habe ich gehört.
Ja.
Ich hoffe, wir dürfen die einfach so ranklatzen.
Ja, ich denke, das ist... Ja, hier wurden unzählige Stunden mit Musik verbracht, die bis heute, wenn ich eintrete hier, fühle ich mich wieder mal an diesem Tag, wo ich hier angekommen bin.
Haben Sie im Stehen oder im Sitzen geübt?
Ah, beides. Absolut. Wie sehr oft im Sitzen. Hier gab es noch ein Klavier an der Wand, was ich dann benutzen durfte.
Wo jetzt das Fernsehgerät steht.
Das Fernsehgerät, genau. Ja. Und das Besondere an diesem Zimmer war, dass ich konnte wirklich zu jeder Zeit, nachts und tages, wirklich so üben, dass im Hause keiner das gestört hat.
Und das ist ein Einfamilienhaus und da gibt es keine Nachbarn unmittelbar.
Und das war dann schon, wenn irgendwie dann mit, also gerade die vor den Wettbewerben, die Vorbereitung war absolut ganz, ganz besondere, tolle Möglichkeiten, sich hier so komplett solo zu üben. Und dann, wenn die Pianisten dann gekommen sind, dann haben wir Zeit ausgemacht, dass wir dann den Flügel benutzen dürfen und hier auch Konzerte gegeben haben.
Haben Ihre Eltern aus der Ukraine Sie hier mal besucht eigentlich?
Ja. Natürlich am Anfang ging es nicht so oft. Also erstens aus finanziellen Gründen. Es ist einfach nicht so ganz billig gewesen, damals zu reisen. Heute inzwischen ist es tatsächlich deutlich billiger geworden. Man kriegt zwischen von Kiew Flug für 40 Euro direkt nach Hannover. Damals hat es 500 Mark gekostet, über Prag oder über irgendwelche Umwege. Also gab es nichts Direktes.
Und Ihre Eltern und Ihre Eltern in Chmelnitzki, wo Sie ja geboren sind, waren auch nicht sauer, dass Sie hier nach Hannover gekommen sind, oder wie?
Meine Eltern getrennt seit vielen Jahren. Und für Mutter war das schon, glaube ich, keine einfache Entscheidung, aber die haben das eingesehen, dass die wussten auch, dass die Kultur natürlich in Deutschland, also das weiß man auch, glaube ich, im ganzen Sowjetunion schätzt man sehr stark. Es gibt eine ganz tolle Ausbildung für Jugendliche, für Kinder, diese Spezialschulen, wo ich auch war. In Ukraine gibt es davon 3, in Russland gibt es, glaube ich, 5. Aber es ist natürlich für diese riesigen Länder sehr, sehr wenig.
Ja. Ne? Und damals war das ja noch sowjetisch, ne?
Ja.
Als Sie noch Kind waren.
Ja, ja. Mhm. Aber irgendwann, wenn man dann aufs Konservatorium geht oder die Hochschule, da wird der Unterschied, denke ich, bis heute, merkt man dann, wie diese einfach die fundamentale Tradition, die in Deutschland und Österreich da ist, einfach dieser Zugang zum Urtext, Zugang zu den Büchern. Und auch sicherlich die musikalische Verbindung zur Sprache.
Also Ihre Mutter hat sich ihrem Talent gebeugt, kann man das so sagen?
Ja, sie wussten, dass die Möglichkeiten hier einfach anders sind. Man kommt an die Notenmaterial und an die Ursprung der klassischen Musik viel näher dran. Und das war die
Haben Sie jetzt noch Kontakt zu Ihrer Mutter?
Ja, natürlich. Wir haben guten Kontakt. Also die ganze Familie war jetzt bei der Hochzeit da und großer Anteil auch von Leuten, die hier im Umkreis von Familie, von Frau Hansen, natürlich auch das Leben mitverfolgt haben oder auch täglich noch mitgestalten.
Okay, vielen Dank, André Bielow. Wir haben schon gehört, Sie sind jetzt Professor, gleich zweifach in Graz und in Düsseldorf. Sie leben jetzt auch in Düsseldorf. Das heißt, die Frage, wie geht es jetzt weiter, stellt sich eigentlich nicht für Sie. Sie sind jetzt da etabliert in Düsseldorf.
Ja, erstmal seit einem Jahr. Ich meine, wir werden sehen, wie weit sich eben, man muss schauen, wie entwickelt sich die Klasse in Düsseldorf, ob das quasi für alle die Erwartungen, weil ob die getroffen werden. Aber sicherlich, Konzertkalender geht weiter. Ja. Also neben diesen Stellen als Professor spiele ich nach wie vor in erster Linie Konzerte.
Aber wie es dann wirklich weitergeht, ist noch offen. Wird es doch noch eine eher reine Solokarriere oder werden Sie eher den Pädagogen?
Ja, reine Solokarriere wahrscheinlich strebe ich nicht mehr auch nach, muss ich ehrlich sagen, weil mit diesem Element der Hochschule ist zeitlich natürlich sehr eine ganz große Komponente dazugekommen, die eben dann Zeit von Solokonzerten wegnimmt. Aber ich muss gestehen, dass diese Mischung, die ich jetzt in den letzten 2-3 Jahren gehabt habe, ist mir ganz besonders lieb, denn ich darf zwischen 10 und 15 Orchesterkonzerte spielen, dann jedes Jahr gibt es eine CD oder 2 CD-Aufnahmen und dann gibt es noch zwischen 30 und 60 Konzerte insgesamt, die auf die Kammermusik verteilt sind, in unterschiedlichen Bereichen.
Haben Sie dann schon mal Kontakt gehabt zu den ganz großen Namen am Violinhimmel?
Ja, Nigel Hannity war ich ein paar Mal unterwegs. Dann Daniel Hope habe ich auch gespielt mit denen. Also es ist eine kleine Welt. Hier natürlich gerade auf dem deutschen Markt auch Frau Anne-Sophie Mutter getroffen. Ja. Es gibt viele Namen, aber jeder hat irgendwie so einen eigenen Bereich und dann trifft man sich sehr oft auf den Plakaten.
Okay. Ich denke, das soll es gewesen sein. Ja,
vielen,
haben Sie
vielen
Lust,
Dank.
Frau Bielow, Herr Bielow, sich auf Ukrainisch zu verabschieden von den Hörern?
Ah, ja, das ist eine gute, bitte interessante
schön.
Sache. Я бажаю всім, хто слухав сьогоднішню програму, чудового настрою, чудового дня і надіюся, що ми побачимося з слухачами цієї програми в наступних передачах або в концертних залах. Запрошую на концерти.
Heißt?
Herzlich willkommen zu den nächsten Konzerten. Ich hoffe, Sie haben die Sendung genossen und Sie werden weitere Sendungen mitverfolgen.
Gut, vielen Dank, Andrei Bielow, den wir hier in Hannover getroffen haben, wo er viele Jahre gelebt hat. Am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte. Aber bevor, Herr Bielow, wir wirklich Schluss machen, sollten Sie noch einen Musikwunsch äußern. Was könnte das denn sein?
Oh, das wäre wahrscheinlich die Faustfantasie von Wieniawski. Das ist von der allerersten CD, die ich auch hier im Hause von Frau Hansen produziert wurde. Mit ganz lieben Freunden Konrad Haas und Wolfgang Stutte.
Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Vielen Dank an Andrei Bielow. Am Mikrofon war Hans-Jürgen Otte. Wir hören Musik.